Ja, für mich ist ein besonderer Festtag, dürfen wir heute wieder Gottesdienst feiern. Ich bin wirklich mega stolz auf unsere Liechtensteiner Regierung, dass sie so mutig entschieden haben und gesagt haben, komm, wir, wie der Erdprinz schon mal oder der Fürst schon mal gesagt hat, aus dem Rucksack von der Schweiz raus, wir, bei unserem Land ist die Lage jetzt anders, gell? Die Schweiz ist ein Riesenland, da ist es natürlich logisch, gell? Es ist viel schwieriger zum Entscheidungen treffen und zu sagen, wir öffnen, aber bei uns ist es sehr überschaubar, darum genial. Dürfen wir den Gottesdienst feiern. Der Andreas wird noch ein paar Sachen sagen zum Schutzkonzept. Vielleicht vorweg, ihr denkt vielleicht, ja, wo ist der oder dieser? Warum sind die nicht da? Es wird noch einen zweiten Gottesdienst geben heute. Wir haben gesehen, wir wollen bewusst die Generationen trennen. Dass Familien mit Kindern vor allem am Morgen da sind und Leute, die vielleicht ein bisschen älter sind, gell, dass die nicht Angst haben, irgendein Kind halten der 2 Meter Abstand nicht ein, dass die am Abend doch noch einen Gottesdienst haben, also heute Abend um 6 Uhr. Aber es wird keine neue Predigt geben heute Abend um 6 Uhr, also wenn ihr nicht kommt, verpassen ihr nichts, aber selbstverständlich kann man auch 2-mal am Sonntag kommen. Genau, also herzlich willkommen noch von mir. Vielleicht sind euch die Plakate auch aufgefallen. Irgendwann sind die im ganzen Land umgegangen. Es gibt fast, ich würde mal sagen, jeden Monat gibt es einen Leserbrief, wo irgendjemand schreibt. Es gibt eine baldige Seelenschau für uns alle. Es hat auch Inserate gegeben. Und ich bis jetzt nicht immer denke, das ist einfach irgendein Blödsinn, gell? Irgendeine Verschwörungstheorie. Was soll das eigentlich? Also, Papier ist ja geduldig. Gell? Was soll das eigentlich? Aber ich habe jetzt nachgeschaut, gell, und das ist so, eine irische Prophetin behauptet, Jesus hat ihr das Buch von der Wahrheit diktiert. Und eben in dem Buch von der Wahrheit steht, es wird ein Kreuz am Himmel sichtbar werden. Also darum ist da ein Kreuz, gell, auf dem Plakat. Sie sieht, es wird ein Kreuz erscheinen und alle Menschen auf der ganzen Erde werden das Kreuz sehen. Und dann hat man quasi noch 7 Tage Zeit. Also das Kreuz erscheint, dann hat man 7 Tage Zeit, um sich vorzubereiten. Und dann gibt es eine sogenannte Seelenschau. Das heisst, es ist dann wie, man eine Viertelstunde Privataudienz bei Jesus hat und man wird quasi seine Seele anschauen können im Licht von Jesus. Das hat sie, was auch nicht, gell? Sie sieht, Jesus hat ihr das Buch von der Wahrheit diktiert. Und sie sieht, und wer dann in dieser Seelenschau seine Schuld bereut, sich für Jesus entscheidet, der wird gerettet werden. Und wie gesagt, immer denkt, ja, also, geht es da irgendwie eine Verschwörungstheorie, gell? Es gibt so einige während der Corona-Zeit, gell? Es gibt die wildesten Theorien. Man denkt, das ist auch so irgendwie eine Verschwörungstheorie. Aber wenn wir die Endzeit lesen von Jesus, merken wir, es gibt gleich einen Funken Wahrheit in dem Ganzen. Also ein bisschen Wahrheit ist da drin. Mindestens ein kleines Fünkchen gibt es auf diesem Plakat. Man will aber nicht das Buch von der Wahrheit anschauen, man könnte es sogar kaufen. Gell? Natürlich, es ist ein Geschäft, die 4 Bücher von der Wahrheit, ja, so ist ein Schnäpple, gell? Wahrheit für 15 Euro das Stück, also für 60 Euro ist man dabei, kann man das ganze Buch von der Wahrheit kaufen, aber ich würde sagen, es lohnt sich nicht wirklich. Es ist ein riesen Schunken, es sind über 2000 Seiten, die man lesen muss, 2676 Seiten, also mord viel zum Lesen. Und ich glaube, es ist gescheiter, wir lesen das Original. Die irische Prophetin sieht zwar, gell, das Buch von der Wahrheit ist biblisch, nämlich im Prophet Daniel sieht er, ich habe das Buch von der Wahrheit. Alle Theologen rätseln, ja, was meint der Daniel echt, was hat er gesagt, was ist das für ein Buch? Aber die irische Prophetin sieht, ich habe es. Jesus hat es mir diktiert, sie hat es quasi bei sich, gell? Jesus hat es ihr diktiert, sie hat es, man kann es kaufen. Aber wie gesagt, ich bin überzeugt davon, es tut uns besser, wenn wir das Original anschauen. Ich lese aus der Endzeitrede, wo Jesus gehalten hat, ab Matthäus 24. Es tut mir sehr leid, kann ich den Text nicht nachlesen in einer richtigen Bibel. Wir haben die ja alle weggenommen, gell? Weil wir nicht haben anfangen wollen, jede Bibel desinfizieren nach jedem Gottesdienst. Das ist aufwendig. Aber ihr dürft sehr gerne einfach mitlesen von der PowerPoint oder von eurem Handy oder einfach zulassen. Jesus schreibt, Jesus sieht da in Matthäus Kapitel 24, er redet zu seinen Jüngern, in der Endzeitrede, und sieht dann, wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias, oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht. Denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen, um wenn möglich sogar die Auserwählten irre zu führen. Denkt daran, ich habe es euch vorausgesagt.
Wenn also die Leute zu euch sagen, seht, er ist draußen in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Und wenn sie sagen, seht, er ist hier im Haus, dann glaubt es nicht. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hin leuchtet. Wo Aas liegt, da sammeln sich die Geier. Unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also Jesus sagt, hey, wenn ich zurückkomme, dann wird es sein wie einen Blitz. Also er will sagen, hey, das wird jeder mitkriegen. Jeder wird das mitkriegen. Man kann das gerne nicht verschlafen, man kann nicht sagen, oh, habe ich jetzt verpasst, sondern nein, Jesus sagt, es wird sein wie einen Blitz. Und wir wollen noch nicht an einen bestimmten Ort hergehen. Jesus sagt, die Leute sagen plötzlich, ja, komm aus in die Wüste, da ist Jesus zurückgekommen, oder komm da hin oder dort hin. Und leider gibt es in der Kirchengeschichte immer wieder so falsche Ankündigungen. Gell? So im Juni 1836 hat jemand gesehen, hat schon mal behauptet, Jesus kommt zurück auf den Berg Ararat. Und ein paar Leute von Deutschland, Süddeutschland, gell, die haben wirklich gelobt und denkt, mol, das stimmt, und sind dort hergezögelt. Also sie haben sich aufgemacht, richtig Kaukasus, weil sie haben gedacht, wir wollen dort hin, wo Jesus zurückkommt, dann sind wir sicher am richtigen Ort. Andere haben gesagt, nein, wir gehen Richtung Jerusalem, weil Jesus hat gesagt, ich komme auf dem Ölberg zurück, die sind dorthin ausgewandert, sind einfach am richtigen Ort sein, wenn Jesus dann zurückkommt. Aber Jesus sagt, hey, wenn ich zurückkomme, dann werden das alle Sachen, ganz egal, wo du bist, es wird ein globales Ereignis sein, kein Mensch wird es verpassen, ganz egal, ob du jetzt im Amazonas daheim bist, in Anatolien oder in Albanien, Jesus sieht, du musst nicht an einen speziellen Ort hergehen. Es ist nicht nötig. Es ist so ähnlich wie, wenn du in einer Gewitternacht auf dem Balkon stehst und plötzlich wird es taghell. Also das kann man nicht verpassen. So wie ein Blitz in einer Gewitternacht. Man sagt ihm, es wird taghell. Das kannst du gerne verpassen. Es fällt total auf. Beim Blitz ist meistens so, man hört auch noch einen Donner. Also man sieht es nicht nur, man hört es. Und auch wir Lichterstander werden die Wiederkunft von Jesus nicht verpassen. Nicht einmal die langsamen Balzner werden es verschlafen. Und die werden es checken, die werden dabei sein. Also vom Hinterschellenberg bis zum Elhorn, es werden alle mitkriegen, Jesus ist da. Und ganz ähnlich ist das zweite Bild. Vielleicht ein bisschen ein rätselhafter Spruch. Gell? Jesus sieht, wo Aas liegt, da sammeln sich die Geier. Und mit dem Spruch will Jesus so sagen, hey, in einem Gebiet, wo Geier leben. Leider gibt es bei uns keine Geier. Bartgeier gibt es in der Schweiz manchmal, Gänsegeier kommen manchmal von Frankreich her, aber bei uns gibt es keine Geier. Aber wenn wir da Geier hätten, wir wüssten immer, wo ein totes Tier liegt. Weil die Geier, die merken das, gell? Das ist meistens eine ganze Gruppe von Geier, und die haben einen riesen Flügelspannweite, viel grösser als ein Adler, also riesengroße Tier. Und wenn irgendwo ein totes Reh liegt oder ein toter Fuchs, musst du eigentlich gar nicht lange suchen. Sie sind immer dort am Kreisen, wo das tote Tier liegt. Also musst du gerne überlegen. Man kann es nicht über Sachen, wenn Geier rum sind. Du findest jedes tote Tier. Und Jesus sagt, so ist es mit meiner Wiederkunft. Du kannst es nicht verpassen. Das ist unübersehbar. So wie eben die Geier über ein totes Tier kreisen, so kannst du es gerne verpassen. Das ist nicht möglich. Und Jesus sagt, es gibt noch weitere Zeichen, damit du es nicht verpasst. Er redet hier von einer Sonnenfinsternis, von einer Mondfinsternis, von fallenden Sternen oder Sternschnuppen, von einer kosmischen Gleichgewichtsstörung. Das Zeichen von Jesus, das eben auf diesen Plakaten erwähnt wird. Jesus auf der Wolke und ein Engel mit Posaunenschall. Also es ist unübersehbar, unüberhörbar. Jesus kommt zurück. Niemand wird den Zweifel haben. Niemand wird sich überlegen, ja, ist das ein UFO? Oder was könnte jetzt das Komisches sein? Ich weiß nicht, direkt. Wir müssen mal googeln, sind wir die Außerirdischen gelandet, sondern es wird für alle klar sein, hey, das ist Jesus. Er ist der Sohn von Gott und er ist jetzt zurück. Und wieso ist es so klar? Vielleicht hat es wirklich mit dem Zeichen vom Menschensohn zu tun. Wenn ihr so gelesen im Vers 30 seht, Jesus, dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und das ist ja genau die Stelle, gell, wo der Lichterstand, der Leserbriefschreiber, schreibt um das Buch von der Wahrheit. Für sie ist klar, das Zeichen vom Menschensohn ist ein Kreuz. Allerdings, gell, hat Jesus ja nicht gesehen in dem Text, es wird ein Kreuz erscheinen. Das hat Jesus gar nicht gesehen. Das nimmt man einfach an. Oder sie denken, ja, das Zeichen vom Menschensohn, das muss ein Kreuz sein. Was ist so das Zeichen von Jesus oder von den Christen? Es muss ein Kreuz sein. Ganz klar, es kann nicht anders sein. Und klar ist aber nur, dass Jesus sich oft als Sohn von den Menschen bezeichnet hat, als Menschensohn. Und ich glaube, er wollte damit klar machen, hey, ich bin ein Mensch wie du und ich. Ich bin ganz Mensch geworden. Ich bin als Mensch auf die Welt gekommen. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Sohn von einem Mensch. Und gleichzeitig ist es aber auch wie ein Ehrentitel, weil die Leute in Israel, die haben, viele von ihnen haben das Alte Testament kennt, sie haben den Prophet Daniel kennt und sie haben gewusst, der Prophet Daniel hat das schon vorausgesehen, es wird einmal ein Menschensohn kommen. Der wird kommen, der ist angekündigt worden. Und im Danielbuch heißt es, im Kapitel 7, danach sah ich in meiner Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Der verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich, seine Herrschaft wird niemals aufhören. Also Daniel hat rund 500 Jahre vor Jesus gelebt und hat vorausgesagt und gesehen, hey, es wird einmal ein Sohn von einem Menschen auf einer Wolke kommen, um zu regieren. Also Daniel hat nicht vorausgesehen, es kommt ein Sohn oder es kommt ein Kindle auf die Welt, von einer Jungfrau geboren, das haben andere Propheten gemacht, ein Kindle in Bethlehem. Das hat er nicht vorausgesehen, er hat das zweite Kommen von Jesus vorausgesehen. Er hat gesehen, hey, es wird einmal ein Sohn von den Menschen auf einer Wolke kommen, um für alle Ewigkeit zu regieren. Und wenn Jesus jetzt sich als Menschensohn bezeichnet hat, haben ganz viele in Israel gecheckt, ah, da hast du doch mal etwas gesehen. Ah, der Daniel hat es vorausgesehen. Und sie haben gecheckt, hey, da geht es um den Retter. Er bezeichnet sich als Retter, als Messias. Sie haben sich erinnert an die Prophetie von Daniel. Und was sieht der Daniel? Was ist das Erkennungszeichen vom Sohn von den Menschen? Der Daniel sieht, er kommt auf Wolken. Wolken sind das Erscheinungszeichen, also sehr unspektakulär. Gell? Man denkt, ja gut, Wolken gibt es ja immer am Himmel. Was soll das speziell sein? Also, gell, wir wissen es jetzt recht. Auf jeden Fall ganz spannend, wo Jesus dann nach seiner Auferstehung in den Himmel gefahren ist, ist er ja auf dem Ölberg gesehen und dann heißt es dort, eine Wolke hat ihn aufgenommen und er ist verschwunden. Und ganz interessant, wo Engel sind gestanden, haben die Jünger gesehen, ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Also irgendwie hat der Eindruck, die Engel haben noch ein bisschen Humor. Die Jünger, gell, die, ich glaube, die sind einfach da gestanden, so mit offenem Mund, so. Ich habe einfach nachgeschaut, wie Jesus verschwindet aus dieser Wolke, hin und weg sind. Und die Engel, die eigentlich so gesagt, hey, was glotzen ihr so blöd? Hör auf, du mit Luft starren. Hat da Jesus nicht gesehen, ihr habt da noch etwas zu tun. Und Jesus und sie haben ihnen dann gesehen, hey, und genau so, wie Jesus jetzt gegangen ist, genau so wird er wieder zurückkommen. Also eine Wolke hat ihn aufgenommen und vielleicht ist das Erkennungszeichen vom Menschensohn tatsächlich einfach eine simple Wolke. Vielleicht ist es so ein Kreuz, vielleicht ist es ein Lamm, vielleicht der Alpha und Omega. Wir wissen es nicht genau, so Anfang und Ende. Wir wissen es nicht so genau, was ist jetzt wirklich das Zeichen vom Menschensohn. Aber glaub mir, wir werden es checken. Wir werden es erkennen können. Ich glaube, es gibt dann keine Spekulationen mehr. Ja, was könnte das für ein komisches Zeichen sein? Wir werden es checken, dass Jesus zurückkommt. Die Frage ist natürlich noch, und was ist jetzt mit dieser baldigen Seelenschau? Stimmt der Fahrplan? Also, gell, der Leserbriefschreiber sieht, gell, es kommt das Kreuz und dann ist 7 Tage Sendepause. Und nach 7 Tagen kommt die Seelenschau. Also, du hast quasi 15 Minuten, wo du deine Seele anschauen kannst. Stimmt der Fahrplan? Was hat denn Jesus in der Endzeit gesehen? Hat er diese Seelenschau erwähnt? Wir merken, das hat er nicht gemacht. Zeichen vom Menschensohn erscheint und dann gibt es 7 Tage Sendepause. Es ist nicht so, dass das Zeichen kommt und dann 7 Tage einfach mal flimmert der Bildschirm und dann 7 Tage geht es weiter, sondern nein, das heißt, unmittelbar danach kommt Jesus wirklich zurück. Matthäus
24 Ohrenriss kostet. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden. Sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also wenn es doch erscheint, gibt es keine Sendepause, auch keine Möglichkeit mehr, um irgendetwas zu bereuen oder etwas in die Ordnung zu bringen oder sich für Jesus zu entscheiden, dann ist es quasi wie zu spät, weil dann werden alle, die an Jesus glauben, zusammengesammelt werden. Und das Buch von der Wahrheit ist also mindestens in dem Punkt das Buch von der Lüge. Also die 60 Euro, die man da ausgibt, die tun lieber der Liebezähler Mission spenden. Ich glaube, die setzen sich mehr für die Wahrheit ein. Die kommt auf jeden Fall brauchen. Und vielleicht kannst du die zweite Wiederkunft von Jesus nicht ganz einordnen. Weil, gell, es gibt verschiedene Endzeitmodelle. Wir haben vor zwei Monaten schon darüber geredet, gell, furchtbar kompliziert sieht das aus. Gell. Es gibt Leute, die sagen, ja, wir sind jetzt hier in dem Gemeindezeitalter, aber dann wird Gemeinde, also die Jesus glauben, werden entrückt. Dann ist Gemeinde im Himmel und dann kommt da Trübsalzeit und dann erst kommt Jesus wieder zurück mit der Gemeinde zusammen. Also es gibt das Auf und das Ab und dann kommt das tausendjährige Reich und dann kommt das Endgericht. Und das ist sehr verbreitetes Modell. Es gibt viele, die das erzählen und daran glauben. Bekannt ist vielleicht geworden durch die Romäne, was vielleicht habt ihr nicht gelesen, das Finale, da gibt es eine ganze Band voll, gell, so spannende Endzeit-Romäne, wo man kann lesen und wo geht genau um die Geschichte quasi, dass plötzlich Leute weg sind, sie sind entrückt und alle sind verwirrt und das Chaos bricht auf der Erde. Also spannende Romanserie. Und dann gibt's so, ist sogar verfilmt worden, gell? Left Behind, ein Film dazu. Vielleicht hast du den Film gesehen. Und das ist so ein bisschen das Endzeitmodell, wo viel umgeistert oder viele Leute daran glauben und denken, nee, das, so wird es ablaufen. Ich selber war auch lange überzeugt, so wird es passieren, das ist der Fahrplan, genau so läuft es ab. Aber spannend ist, das ist gerne das Modell der ersten Christen. Also es ist wirklich mega spannend, dem ein bisschen nachzugehen. Die Idee von der Entrückung und vor der Trübsal haben die Kirchenväter nicht gehabt, ohne die Reformatoren. Der erste, der die Idee von der Entrückung hatte, war der englische Anwalt, der John Nelson Darby. Er hat nachher sein Anwaltpatent abgegeben, ist nachher anglikanischer Priester geworden und er hat zum ersten Mal 1830 darüber geredet. Und er ist auch der Gründer der Brüderbewegung. In der Schweiz heißen die Gemeinden nur Brüdergemeinden. Gell? Plötzlich hat man gemerkt, hoppla, da sitzen ja noch Schwestern. Und darum hat man dann gesehen, wir heißen jetzt Gemeinde für Christus, nur Brüdergemeinde. Und kirchengeschichtlich gesehen, merken wir, es ist eine relativ junge Idee. Es ist vor 2000 Jahren Kirchengeschichte, gell, haben die Christen 1830 Jahre anders gedacht. Es will nichts heißen. Gell. Es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, das kann ich sein. Ich muss es wirklich ernsthaft prüfen, weil es kein Sieger, also all die Kirchenväter, der Martin Luther, der Zwingli, die haben es einfach vielleicht nicht gecheckt. Kein Sieg, dass die da einen blinden Fleck hatten, dass die das nicht begriffen haben. Und wichtig ist, was sieht eigentlich die Bibel dazu? Was steht eigentlich zur Entrückung? Und die wichtigste Stelle, ich würde mal sagen, eigentlich auch, was die einzige ist, im 1. Thessaloniker 4. Darum lohnt es sich, diese Stellen auch anzuschauen. Dort heißt es, kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Also das Problem von den Thessalonikern war, sie haben gedacht, Jesus kommt zurück, wir werden das erleben, aber dann sind die Ersten gestorben. Sie haben gedacht, ja, dumm gelaufen, ja, saublöd, ja, was ist jetzt mit denen? Ja, die haben quasi die Wiederkunft von Jesus verpasst, jetzt sind die schon vorher gestorben und ja, jetzt ist es aus für die. Also für die ist es wirklich ein bisschen blöd. Und der Paulus will ihnen sagen, das ist die Frage, und er beantwortet, er sagt ihnen, nein, ihr müsst keine Angst haben um die, die beantwortet euch die Frage, die werden ihr wieder sagen. Das ist die Frage, nicht die Ausgangsfrage. Also die Frage ist nicht, ja, Paulus, sag mal, wie ist es mit der Trübsalzeit, wie ist es mit der Entrückung, wie wird das ablaufen? Sie fragen gar nicht nach einem Endzeitfahrplan, sondern sie wollen nur wissen, hey, was ist mit unseren Geschwistern, die gestorben sind, bevor Jesus wiedergekommen ist? Was ist mit ihnen? Also um diese Frage geht es eigentlich. Und der Paulus, er schreibt ihnen dann, nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Also Paulus sagt ihnen, hey, verkopft euch nicht. Hey, Jesus ist für uns gestorben, er ist auferstanden. Und morgen, das sei jetzt ein Problem für ihn, dass da schon ein paar Leute gestorben sind.
Und ihr seht den, außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Also merken, der Paulus redet da von der Wiederkunft, er sieht, es geht um die Wiederkunft von Jesus. Und er meint Wiederkunft, wo er euch der Endzeit so angekündigt hat. Wie die Sachen, die er jetzt erwähnt, sind eigentlich die gleichen wie in Matthäus 24. Wir lesen das dort. Er sieht nämlich, denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Also wir haben wieder Engel, wir haben Posaune. Auf jeden Fall erscheint, gell, der Nelson Darby sieht, das ist so eine heimliche Aktion entrückt. Das wird einfach klammheimlich, werden die Gläubigen entrückt werden, vielleicht sind auch ihre Kleider zurück, aber die sind einfach plötzlich weg. Niemand hört etwas, niemand sagt etwas, plötzlich sind sie einfach weg. Aber irgendwie, gell, passt nicht ganz, weil da, eben, wenn man das liest, hat man nicht das Gefühl, es ist so eine heimliche und stille Aktion. Es gibt einen lauten Befehl, die Stimme vom Engelfürst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Engelfürst so eine piepsige Stimme hat. Der Schall von der Posaune wahrscheinlich auch ohne Schalldämpfer. Und es muss so laut sein, weil es werden ja Tote auferweckt. Weil es heißt, nachher daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Also das ist der Vers, wo der Nelson Darby entdeckt hat und gesagt hat, hey, da ist ein Geheimnis versteckt, es wird so eine Entrückung geben. Das ist genau der Vers. Ihr seht ja, die Gläubigen werden in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Ist das jetzt die Entrückung vor der Trübsalszeit? Oder was genau beschreibt der Paulus da? Und ich denke, was der Paulus beschreibt, ist so eine Art wie ein Empfangskomitee. Es war in dieser Zeit gebraucht, wo Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Sind ihm alle Leute entgegengekommen. Sie haben nicht in Jerusalem brav gewartet, sondern sie haben gehört, was? Jesus kommt, der Messias kommt und alle sind aus der Stadt aus, sie ihm entgegen. Vielleicht machen sie das so, wenn ihr Besuch empfangen. Gell? Man schickt schon mal Kinder auf die Straße, schauen, wo ist der Besuch? Dann mit einem Empfangskomitee. Und genau das war dem Brauch gewesen. Und Jesus beschreibt so, nachher in der Endzeit mit einer törichten Jungfrau. Er sieht, oh, da gibt es Jungfrau, die einem Bräutigam entgegengehen. Sie laufen ihm schon mal entgegen, sie gehen ihn empfangen. Und genau das beschreibt der Paulus da. Menschen gehen ihm entgegen. Und auffällig ist auch, der Paulus schreibt dann, hey, und dann werden wir für alle, für immer bei Gott sein. Also es klingt sehr nach Happy End, es klingt nicht so, dass der Paulus dann sagt, ja, und dann kommt Trübsalszeit auf die Erde und dann werden wir wieder auf die Erde zurückkommen und dann fängst du an, sie euren Reich, von dem schreibt er alles nichts. Und der Paulus schließt dann ab mit dem Satz, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Und für ihn ist die Wiederkunft von Jesus etwas sehr Tröstliches. Und als Teenager habe ich die Entrückungstheorie eigentlich eher beängstigend gefunden. Nicht so tröstig, man hat das Gefühl, ja, irgendwie stellt man sich vor, plötzlich sind alle, die an Jesus glauben, weg, nur noch ihre Kleider liegen da und man denkt vielleicht, ja, was ist, wenn ich das verpasse? Plötzlich bin ich der Einzige von meiner Familie, alle sind weg, oh, Hilfe, und ich bin allein da übrig geblieben und was ist jetzt mit mir? Und ich fange Trübsalszeit an, oh weh, jetzt bin ich verloren. Und der Antichrist und all das, gell, denkt so, also, gell, irgendwie das Gefühl, es ist nicht so tröstlich, es ist eher beängstigend, das Gefühl, hey, da können Sie, dass ich das verpasse, weil plötzlich schon eine Geheimaktion und vielleicht nimmt mich Jesus ja nicht mit, wer weiß, gell, vielleicht hat er irgendeinen Seich gemacht, macht man ja manchmal als Teenager, manchmal auch als Erwachsener, und man kann etwas verpassen. Und die Frage ist, gell, warum sagt der Paulus, es ist etwas Tröstliches, was soll denn daran tröstlich sein? Und heute denke ich, es gibt nur eine Wiederkunft von Jesus. Jesus kommt zurück, alle werden in Sachen und du kannst es nicht verpassen. Und du kannst dich jetzt schon darauf vorbereiten. Du musst schon nicht warten auf irgendeine Seele schauen oder etwas. Und die Vorbereitung kannst du nicht abdelegieren. Und vielleicht habt ihr diese Woche auch ein Interview gelesen mit dem neuen Ruggeller Pfarrer, dem Marius Simiganowski. Ganz spannend, was er sieht, im Vaterland steht. Also er wird ihn gefragt, gell, ja, fiel Ihnen die Entscheidung leicht, die Pfarrstelle in Ruggell anzunehmen? Und der Marius sieht dann, natürlich fühlt man sich sehr geehrt, dass sowohl der Erzbischof als auch der Generalvikar dieses Vertrauen in mich hegen, die Pfarrei Rugell als Pfarrer zu betreuen. Die Verantwortung als Pfarrer vor Ort, alle anvertrauten Schäfchen nicht nur ins Trockene, sondern auch in den Himmel zu bringen, ließ mich lang und mit sehr viel Respekt nachdenken. Also der Marius Simiganowski hat den Eindruck, es ist meine Verantwortung als Priester. Ich muss dafür sorgen, dass alle Ruggellerinnen und Ruggeller in den Himmel kommen. Das ist ein harter Job, gell? Ich weiß nicht, was für Leute in Rugell wohnen. Eine harte Aufgabe. Ich weiß nicht, gell? Warum es in Rugell vielleicht schlimmer ist als anderswo. Er sagt, hey, das hat mir Respekt gemacht. Da musste ich wirklich ernsthaft darüber nachdenken. Er denkt wirklich, hey, das ist meine Verantwortung. Ich bin verantwortlich, der hinterste und letzte Ruggeller in den Himmel zu bringen. Ich bin für Seelenheil der Ruggeller zuständig. Und logisch, gell, wenn er der Eindruck hat, macht ihm das auf jeden Fall Respekt. Und er ist sich nicht sicher, wird das gelingen. Also man merkt richtig, gell? Er sieht es am Schluss vom Interview nochmal, er ist sich nicht sicher, schaffe ich das? Bringe ich das her, alle Ruggellerinnen, alle Ruggeller, schaffe ich das? Man merkt, wie es gibt keine Gewissheit. Er ist sich nicht sicher. Er sieht nicht, ja, die sind ja alle doof, die haben alle Sakramente, die letzte Salbung und es wird schon klappen. Sondern er ist sich nicht sicher. Er zögert, er weiß nicht so recht, schaffe ich das? Schaffe ich das, meiner Verantwortung gerecht zu werden? Und es gibt keine Gewissheit. Und ich denke, mit so einer Ungewissheit im Buch ist es auch keine tröstliche Vorstellung, dass Jesus zurückkommt. Ja, wie soll man sich da freuen, wenn ich nicht weiß, ja, was passiert denn genau mit mir? Jesus kommt zurück, ja, und ich? Ja, wie gewiss ist das eigentlich, dass ich dann bei ihm bin? Vielleicht kommt es dann noch minder. Ich weiß es nicht so recht, gell? Und der Paulus, er seht aber der Thessaloniker, hey, ihr sollt tröstet werden. Das soll euch trösten. Jesus kommt zurück. Und es gibt eine Gewissheit. Ich muss euch keine Sorgen machen, wenn ihr so eine persönliche Beziehung habt zu Jesus. Ich muss euch keine Sorgen machen. Und ich muss auch keine Sorgen haben um die schon gestorben sind, die so eine Beziehung zu Jesus hatten. Ihr werdet die wieder sehen. Und die Frage ist, jetzt, wie geht es dir mit der Wiederkunft von Jesus? Ist das für dich ein tröstlicher Gedanke oder macht dir das Angst? Vielleicht denkst du, ja, eigentlich wäre es schon toll, wenn Jesus wiederkommen würde. Aber ich würde vielleicht vorher gerne, ja, vielleicht doch noch gerne heiraten oder eine Familie gründen oder vielleicht noch Weltreise machen oder die Sommerferien mindestens geniessen. Oder man denkt vielleicht, ja, es geht nicht so rum, lange bin ich pensioniert, das würde ich schon noch gerne erleben oder würde vielleicht noch gerne meine Enkel machen oder so. Und dafür habe ich auch grosses Verständnis. Ich glaube, wir dürfen mit beiden Füßen auf der Erde stehen. Und es tut uns so gut, Bodenhaftung nicht zu verlieren. Und wir dürfen uns freuen über eine Frau, die Gott uns schenken will. Wir dürfen uns auch freuen über Pensionierung. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, den Kopf im Himmel zu haben. Und den Kopf im Himmel haben heißt, mit Gott im Gespräch sein, mit Gott und seiner Gegenwart zu rechnen. Wir haben es gesungen, Gott ist gegenwärtig. Uns bewusst sein, hey, Gott ist da. Und es geht um sein Reich. Sein Reich soll eine ganz hohe Priorität in meinem Leben haben. Wir wollen ewigkeitsbezogen leben. Alles daran messen, hat es einen Wert für die Ewigkeit. Ich habe gestern beim Zügel ein Möbel kaputt gemacht. Es ist einfach so, gell? Man hat mir gesehen, jetzt musst du oben dran ein bisschen ziehen. Dann habe ich gezogen und zack, habe ich schon einen Teil in der Hand. Also merkt, gell, ich bin nicht Schreiner, tut mir sehr leid für schöne Möbel. Aber die, Goni und Silvio, ist ihr das Möbel gewesen, sie haben gesagt, was, für uns ist das nicht so wichtig. Ja, no. Wir haben es dann notdürftig wieder hergeputzt, gell? Es sieht schrecklich aus, finde ich, es ist wirklich überhaupt nicht perfekt. Aber sie haben gesagt, du, das ist uns nicht so wichtig. Das ist nur so ein Kranz am Schrank, gell? Das ist gar nicht so wichtig. Ja, nur, es ist ein bisschen schief, aber man sieht es doch eh nicht und es interessiert uns eh nicht. Ich denke, genial, was für eine Einstellung, gell? Zu merken, hey, das hat doch gar keine Priorität. Gell? Wenn Jesus wiederkommt, ich glaube, dann rege ich meine Nummer auf und sage, der Stefan, er hat mir den Schrank kaputt gemacht. Schau mal das an, Jesus. Jesus, es kommt zuerst mal in meine Stube. Schau dir mal den Schrank an. Er ist nicht zum Heulen. Dein Diener. Schau mal. Ich glaube, das ist dem gar keine Relevanz mehr. Das ist alles eigentlich egal. Und das ist so genial, einfach immer zu überlegen, ja, lohnt sich mich darüber aufzuregen? Hat das Ewigkeitswert? Oder baue ich da vielleicht mein eigenes Reich? Und was geht eigentlich in dieser Situation?
Und jemand hat mir gesagt, mach so wie ein Giraff, stand mit allen Füßen fest auf dem Boden und streckt den Kopf in den Himmel. Das gibt dir einen gewissen Weitblick. Und ich glaube, der Weitblick kann dir gerade auch in dieser Corona-Krise helfen. Ich kann mich gut erinnern, am Anfang, gell, da habe ich schon ein bisschen irgendwie gespenstisch gefunden. Gell, alles ist so stillgelegt, alle sind so ein bisschen schief umeinander gehuscht. Im Migros 20 Blatt WC-Papier mitgegeben. Verkäuferinnen gestöhnt, dass immer mal auffüllen. So ganz, ganz komische Stimmung. Gell. Und dann habe ich gedacht, eigentlich, hey, jetzt gerade hätte ich nichts dagegen, wenn Jesus zurückkommen würde. Da wäre alles, die ganze Corona-Geschichte wäre einfach fertig. Es geht einfach weiter, gell? Man könnte wieder Gemeinschaft haben, sogar Gemeinschaft mit Jesus selber. Und in so einer Krise ist es wirklich wie ein guter Ausblick, ein guter tröstlicher Gedanke zu merken, hey, Jesus, er könnte jederzeit wiederkommen. Er hat es im Griff. Er weiß ganz genau, was er macht. Der Kopf im Himmel zu haben, hilft uns, ein bisschen einen Weitblick zu haben. Und vielleicht hast du aber auch in dieser Corona-Zeit gemerkt, dass du gerne keine Heilsgewissheit hast. Du bist dir gar nicht sicher, ja, wenn jetzt Jesus wiederkommt, ja, oder wenn ich jetzt sterbe an dieser Corona-Krankheit, was ist denn mit mir? Das ist für die Kontrolle, das ist für die Stress. Dass du merkst, hey, Jesus könnte zurückkommen, vielleicht bin ich gar nicht parat, bist du dir nicht sicher, bin ich denn bei Jesus oder nicht? Aber die gute Nachricht ist, es gibt Heilsgewissheit. Gott möchte dir Sicherheit schenken. Wenn wir im 1. Johannesbrief heißt, wer einen Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und es ist so genial, dass er schreibt, hey, ihr sollt wissen und ihr dürft so wissen. Das ist eine Gewissheit. Das ist nicht etwas, ja, hoffen oder vielleicht, ja, wir denken schon, ja, vielleicht schon. Nein, sondern Jesus sagt, ihr sollt es wissen und ihr dürft es wissen. Es ist eine Gewissheit. Man kann wissen, ob man ewiges Leben hat oder nicht. Und die Gewissheit hängt ja nicht ab von uns oder von unseren Gefühlen und auch nicht von einem perfekten Leben als Christ, sondern es hängt ab von Jesus. Der Johannes schreibt da, wer Jesus aufgenommen hat, wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Und wenn du unsicher bist, ja, habe ich Jesus schon mal aufgenommen? Bin ich wirklich sein Kind? Dann empfehle ich dir, red doch mit jemandem. Nutz doch die Zeit, um einfach mit jemandem ins Gespräch zu haben. Jemand, du warst, hat er schon mit Jesus unterwegs. Und manchmal hilft es dir einfach, so Zweifel auszusprechen, das mal anzusprechen, mal darüber zu reden, wenn du so unsicher bist. Weil es ist schon sehr abhängig, gell? Ich glaube, es ist einfach auch eine Typfrage. Es gibt Leute, die sind eher vorsichtig oder eher ängstlich und die kann man auch schnell verunsichern. Und gerade denen tut es manchmal einfach gut, um einfach mit jemandem darüber reden und zu sagen, hey, ich bin einfach unsicher, ich weiß es einfach nicht. Und es so gut dann auch können, mit dran zu beten, mit dran können, der Bibel zu lesen und sagen, ja, was steht eigentlich da? Wer hat eigentlich da so eine Gewissheit haben? Und vielleicht hast du morgen auch gemerkt, hey, irgendwie, das höre ich zum ersten Mal, der Jesus, hat er Jesus gerne, der hat gar keine Beziehung mit ihm. Und an denen empfehle ich dir, einfach mit jemandem zu reden, mit jemandem zusammen noch zu beten. Weil Jesus möchte dir durch seinen Heiligen Geist genau diese Gewissheit schenken. Und eine Gewissheit, die dir hilft, dir auf die Wiederkunft von Jesus zu freuen. Und ich glaube, es ist ein gutes Bild, einfach so wie ein Giraffe zu leben. Mit beiden Füßen auf dem Boden, ganz auf dem Boden, so zu leben, wie wenn Jesus noch lange nicht wiederkommen würde. Die heute und jetzt einfach voll und ganz dafür einsetzen, dass sein Reich gebaut wird. Das sagen ja die Engel zu den Jüngern. Sie sagen, hey, was stand ihr eigentlich blöd umeinander? Was glotzt in ihren Himmel? Ja, Jesus hat euch doch einen Auftrag gegeben. Was stand ihr da noch? Jetzt geht's los. Aber auf der anderen Seite ist so gut, der Kopf im Himmel zu haben, so zu leben, wie wenn Jesus heute schon könnte wiederkommen. Einfach parat sein. Und Jesus sagt, ich komme zurück. Das ist sicher. Du kannst es nicht verpassen. Was wir für ein Zeichen am Himmel sagen, wissen wir nicht. Aber wir werden es checken. Wir werden es erkennen. Und die Frage ist, was macht es mit dir? Bist du parat? Ich möchte zum Schluss mit uns beten. Und Jesus, danke, dass du uns nicht im Ungewissen lassen hast, was die Zukunft betrifft. Danke, dass du der Herr von der Geschichte bist und dass du alles einfach im Griff hast. Das gibt uns Mut für die Zukunft. Wir bitten dir, dass du uns hilfst, einfach mit beiden Füßen auf dem Boden, auf dieser Erde zu leben, dein Reich zu bauen, aber gleichzeitig einfach immer wieder dich vor Augen zu haben und zu wissen, es gibt eine geniale Zukunft mit dir. Du warst um die Menschen, die vielleicht auch verunsichert sind, die nicht sicher sind, ob sie mit dir unterwegs sind oder nicht, schenke ihnen die Gewissheit. Schenke ihnen auch Leute, die sie einfach weiterführen können, die sie an die Hand nehmen können, die ihnen einfach auch Mut zusprechen können. Danke, dass du bei denen bist, die heute nicht da sind. Merci, dass du sie ganz besonders segnest. Amen.